Wir wissen uns im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes miteinander verbunden. Seit meinem letzten Hiersein, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das zurückliegt, ist schon eine Weile her, hat sich für mich auch was verändert persönlich. Ich bin jetzt im vorgezogenen Ruhestand seit Anfang Februar und darf das so ein bisschen genießen, aber ich darf auch, und da bin ich auch ganz froh drüber, noch ein bisschen weitermachen, auch in dem, was ehrenamtlich schon immer nebenher lief, weiter tun. So hat mich der Rheinische Kreis nochmal für 4 Jahre zum Kreisvorsteher gewählt und damit bin ich also überhaupt nicht beschäftigungslos und freue mich auch hier und da in den Gemeinden unterwegs sein zu können und heute eben hier bei euch. Der heutige Sonntag heißt im Kirchenjahr Rogate, betet, Ausrufezeichen. Zugleich ist ja heute Muttertag. Ich möchte mich aber auf das Kirchenjahr etwas stärker besinnen und möchte das Stichwort Gebet heute in den Vordergrund stellen. Einen kleinen Abstecher zum Muttertag können wir dann aber trotzdem machen. Allerdings nur mit so ein paar offenen Fragen. Also Rogate, betet. Wer das Losungsbüchlein hat und liest, der findet das auch immer da stehen in Klammern hinter Rogate, betet mit Ausrufezeichen. Was kommt da bei mir an, wenn ich das so vor mir sehe? Betet, Imperativ, Befehlsform. Ein Appell, ein Befehl. Meldet sich da gleich das schlechte Gewissen? Oder weiß ich dann schon, was kommt? Dann rattern meine Gedanken. Ich muss jetzt öfter beten. Ich muss jetzt länger beten. Müsste mir vielleicht eine Gebetsliste zulegen. Soll ich irgendwas an meinen Gebetsmethoden ändern? Buchführung, Gebetstagebuch, sowas, das wäre doch auch was. Und wenn man dann hört, was andere noch so alles sagen, was sie beten und wie sie mit und im Gebet auch Dinge erleben und Gebetserhörungen und so. Ach, was mache ich da? Wo stehe ich denn da? Ziemlich weit hinten. Das ist oft sogar auch noch mein Empfinden, mein Gefühl. Und für einen Pastor, wenn man den fragt, was machst du denn alles so, wenn der sagen würde, ja und dann 3 Stunden beten am Tag, aha, sowas, ist das auch Arbeit? Soll das etwa zählen als Arbeitszeit? Aber das ist so ein Pastorenthema, was nochmal so eine Extra-Geschichte ist. Aber es macht auch was deutlich, wie schätzen wir das denn ein? Ich möchte euch gerne jetzt mit hineinnehmen in diesen Bibelabschnitt, den wir gerade auch in der Lesung gehört haben. Aus dem 1. Samuel, Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Wir haben bis 11 gehört, ich habe bei 10 erstmal Schluss gemacht, weil bei 11, da gellen einem die Ohren, wie es da im Text heißt. Und das wollte ich uns heute erstmal noch ersparen, damit kann man sich auch nochmal beschäftigen. Diese Geschichte von dem jungen Samuel, der zu Eli ins Heiligtum gebracht wird. Dieser kleine Schlenker über den Muttertag. Samuels Mutter Hannah war lange unerfüllt Mutter gewesen, hat sich ein Kind gewünscht, natürlich möglichst einen Sohn. Und sie hat ziemlich gelitten unter dieser Situation. Und als ihr Sohn dann da war, hat sie ihn schon im Kleinkindalter, ich sag's mal jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, einem alten Priester ins Heiligtum gebracht. Was steckt da alles dahinter? Was ist da so die Situation? Wir können uns dem jetzt nicht zuwenden, vielleicht gibt es das an anderer Stelle mal die Möglichkeit, darüber nachzudenken, zu überlegen. Aber da schlägt auch ein Mutterherz nochmal ganz anders und auch das Verständnis von Elternschaft, von Familie ist ja durch die Zeit hin verändert. Und das erleben wir auch heute, wie das aussieht. Aber Samuel hat eine prächtige und gute Entwicklung bei Eli im Heiligtum in Silo genommen. Und wenn wir diesen ganzen Abschnitt sehen, der so eine besondere Nacht herausgreift aus dem, was dort geschah, und wenn wir da sagen, was ist denn daran jetzt Gebet? Es ist eigentlich nur dieser eine Satz, den Eli dem Samuel auf dem Weg gibt. Nämlich, rede Herr, dein Knecht hört. Ich sage auch gleich, wenn von Knecht die Rede ist, sind auch die Mägde mit gemeint, zumindest nach meinem Sinn. Samuel war ein Mann und deshalb konnte er nur sagen, dein Knecht hört. Aber die Mägde mögen das bitte für sich auch gerne umsetzen. Bis es soweit ist, dass Samuel so zu Gott sprechen kann, rede Herr, dein Knecht hört, passiert einiges. Ich möchte das Stichwort Gebet darum unter vier Aspekte heute stellen. Erstens, Gebet als Antwort. Es ist ganz offensichtlich, Samuel wird gerufen. Und Samuel fasste das ganz normal als Hilferuf seines Ziehvaters Eli auf. Der war alt geworden, hatte Probleme mit den Augen und dann auch noch nachts, vielleicht kurz vor dem Morgengrauen. Das zeigt uns in diesem Text die Bemerkung, dass die Lampe noch brannte. Es war also noch dunkel, es war noch nicht Morgen. Und Samuel denkt, Eli ruft, der braucht meine Hilfe. Etwas Alltägliches oder soll man sagen, auch etwas Allnächtliches, Nächtliches, was da geschieht. Und für Samuel ganz normal. Ich helfe Eli jetzt, ich bin da. Und als Samuel das dritte Mal an Elis Schlafplatz auftaucht, obwohl der ihn nun nicht gerufen hat, da dämmerte es Eli, dass Gott spricht. Es wird ja angemerkt, es war eine Zeit, in der Gottes Reden nicht wirklich viel zu hören war. Aber jetzt hat er wohl doch gesprochen und jetzt zu dem Knaben Samuel, der noch gar keine Ahnung hat, dass Gott auch Menschen persönlich ansprechen kann. Und Eli weiß, es gibt jetzt nur eins, du Samuel musst antworten. Hier übrigens auch ein schönes Beispiel für die Generationen von Jung und Alt. Eli hätte ja sagen können, du Samuel, du hast ja noch keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Ich will mich mal mit dir auf die Lauer legen und selber hören, was Gott sagt. Weil du kannst das ja noch nicht richtig. Er lässt Samuel los. Er überlässt Samuel Gott. Er gibt ihm diesen Rat, antworte ihm und höre, was er dir sagen will. Eli hätte ja auch noch sagen können, wenn du das hörst, das ist Gott, dann steh auf, zieh dich ordentlich an, kämm dir die Haare und dann stell dich demütig hin, blick nach unten, kauer dich zusammen. All das scheint keine Rolle zu spielen, sondern wichtig zu antworten. Und das heißt doch für uns, wenn wir beten, dann hat Gott uns zuvor schon angesprochen, uns angerufen. Woher wüssten wir sonst, dass wir ihn ansprechen, dass wir ihm antworten? Wir müssen ja erst ein Gegenüber haben, ehe wir zu Wort kommen, ehe wir zur Antwort kommen. Manchmal helfen uns Menschen dabei, die die Erfahrung kennen und den entscheidenden Anstoß geben. Du solltest mal damit versuchen, dass du betest und dass du Gott antwortest und mal hörst, was er zu sagen hat. Vielleicht ging das schon lange so, auch einige Nächte zuvor schon so. Vielleicht haben wir Gottes Reden nicht gehört, haben wir gar nicht daran gedacht, dass es Gott sein könnte, der auf diese oder jene Weise zu uns sprechen kann. Auf der anderen Seite lernen wir auch in dieser Geschichte etwas über Gott, nämlich dass Gott geduldig ist, dass Gott dranbleibt, dass er immer wieder ruft. sogar zum vierten Mal, mehr als dreimal. Ich fand das beachtlich. Ich habe heute auch zufällig jetzt 4 Punkte in der Predigt, aber meistens kommen wir ja nur auf 3. Ja? Und 3 ist ja so die Zahl, also 3-mal gerufen, Schluss aus. Ich weiß nicht, wenn ihr telefoniert und der andere ist immer noch besetzt nach dem 3. Mal anrufen, ob ihr dann sagt, naja, dann muss ich es jetzt erstmal weiter aufgeben. Gott bleibt dran. Gott möchte unser Ohr. Sein Reden soll erkannt werden. Seine Anrede persönlich mit Namen soll beantwortet werden. Gott macht sich zum Ansprechpartner. So geduldig ist er. Und warum? Weil Gott etwas vorhat. Und das teilt er in der Regel seinen Menschen mit. Ich sagte schon, im ersten Vers dieses Abschnittes wird die Zeit charakterisiert, in der Samuel aufwächst. Eine Zeit ohne Gottesreden, ohne Zeichen und Visionen. Jetzt aber hat Gott etwas Neues vor. Und darum zweitens, Gebet als Neustart. Gebet als Neustart. Für Samuel war es eine ganz neue Erfahrung, dass Gott redete und dass er zu ihm persönlich redete. Samuel hatte im Heiligtum, so wird es hier gesagt, da schlief er nämlich seinen Platz bei der Bundeslade. Und die Bundeslade war damals das Zeichen von Gottes Gegenwart. Also wenn Gott gegenwärtig ist, dann dort. Näher konnte man Gott nicht sein. Und das war Samuel. Und das hatte man ihm wahrscheinlich auch gesagt. Das hatte er auch irgendwie gelernt. Aber jetzt auf einmal lernt er Neues dazu. Es kommt nicht auf den Ort und den Gegenstand an. Es geht um die Beziehung zu Gott. Das Hören auf Gott. Und dass man sogar mit ihm reden kann. Ein Neustart, weil Gott mit seinem Volk auch sich neu auf den Weg machen wollte. Wieder neu und deutlicher, auch drastischer zu ihnen reden wollte. Deutlich wird das im nächsten Kapitel, im 1. Samuel, im Kapitel 4 nämlich, da wird den Israeliten die Bundeslade weggenommen. Damit trauerten sie um die Gegenwart Gottes. Aber zugleich hat er ihnen Samuel gegeben, der Gottes Wort hören konnte und verkündigen konnte und weitergeben konnte. Damit beginnt eine Zeit, in der Gott seinem Volk wieder neu und persönlich begegnen will. Und Samuel ist das, was Mose schon vorher war und dazwischen kaum einer gewesen ist, Priester und Prophet in einem, der Brückenbauer zwischen Gott und dem Volk. Es war ein Neustart für Samuel, und ein Neustart mit Samuel für das Volk. Eine neue Zeit, in der Gott wieder sein Wort gibt. Und im Grunde ist und kann jedes Gebet, das wir in unserem Leben sprechen, wie ein Neustart sein. Am Morgen, wir starten neu in einen Tag. Am Abend, wir legen alles ab. Starten in die Ruhe der Nacht. Wie auch immer, Gebet hat viel mit Neustart zu tun, ermöglicht uns, wenn wir vielleicht das erste Mal beten, einen ganz neuen Lebensstart im Glauben. So können wir immer wieder neu zu Gott kommen. Den Weg dahin hat Christus uns geöffnet. Ich habe noch 2 weitere Aspekte zum Stichwort Gebet. Und die möchte ich jetzt gleich nennen. Sie beziehen sich direkt auf diesen Satz, rede Herr, dein Knecht hört. Da kommt nämlich das alte Wort Knecht vor. Wir freiheitliebenden und freiheitgewohnten Menschen mögen keine Knechte sein. Dennoch halten wir uns mal vor Augen, ich habe extra mal nachgeschaut, ein Knecht, Definition, ist ein Mensch, der für einen anderen arbeitet. Und das gibt es ja bei uns heute auch noch. Ich brauche nur das Stichwort Pflegeberufe sagen. Es gibt auch noch andere Dinge, vielleicht nennen wir das dann Service, Leistungen oder wie auch immer. In alter Zeit war das so, dass diese Knechte zum Beispiel auch mit ihrem Herrn in den Krieg zogen. Das war eine richtige Gefolgschaft. Da gab es eine Beziehung, die war vielleicht mal gut, mal schlecht, mal haben die Knechte das gerne gemacht, mal mussten sie es einfach machen. Aber das bedeutete Knecht sein. Und rede, Herr, dein Knecht hört, nach damaligem Verständnis, steckte da die Gefolgschaft drin, die Nachfolge. Und deshalb ist Gebet, das ist das dritte Stichwort, Gebet auch als Nachfolge zu sehen. Wir können es als Nachfolge verstehen. Und es fragt uns, in welcher Beziehung stehe ich eigentlich zu Gott? Bin ich bereit, auch das, was ich höre, zu tun, umzusetzen, den Weg mitzugehen? Ist das nur für mich Theorie, dass ich bete, damit ich selber beruhigt bin und sich dann nichts ändert? Ein Beispiel für uns ist Jesus Christus, der im Alten Testament mit dem Gottesknecht auch dargestellt wird oder vorgestellt, vorgeschattet wird, bevor wir ihn im Neuen Testament kennenlernen. Da ist im Alten Testament bei Jesaja von diesem Gottesknecht die Rede, einer, der nochmal ganz anders Knecht geworden ist und seinem Herrn, seinem Vater im Himmel folgte, den Weg, den er vorgesehen hatte, um uns zu erlösen. Der Gottesknecht mit königlichen Aufgaben betraut, aber vor allem der, der stellvertretend leidet. Damit hat Christus als Knecht Gottes natürlich eine Sonderstellung. Aber es zeigt, wie er uns durch seinen Dienst die Tür öffnet, die Tür zu Gott. Gebet als Nachfolge. Und ein viertes, Gebet als Privileg. Gebet als Privileg. Was wir nämlich in unseren Vorstellungen von Knechten oft ausblenden, ist, dass in alter Zeit die Offiziere, die Beamten, die Minister eben oft auch Knechte des Königs waren. Also so, der Knecht war nicht nur der, der im Stall und auf dem Feld arbeitete, sondern der auch Vorzüge hatte. Denken wir an Josef in Ägypten. Der war ja als Sklave dahin verkauft und war dann der zweite Mann im Staate. Da waren Privilegien verbunden, was der sich erlauben konnte, da als seine Brüder kamen und was der so für Leute hatte, die er so um sich hatte. Unglaublich. Also damit sind auch oder können auch Privilegien zusammenhängen. Man steht unter persönlichem Schutz. Man hat die Nähe zu dem Regenten. Man bekleidet eine Vertrauensstellung. Was Privilegien bedeuten, das werden wir in der Gegenwart, glaube ich, noch sehr stark spüren können. Vor allen Dingen die, die wie ich noch nicht zum zweiten Mal geimpft sind. Aber wenn es dann heißt, da sind wieder mehr Dinge möglich, die anderen dürfen es und ich darf es noch nicht. Aber damit müssen wir umgehen lernen und das ist nur eine Frage der Zeit. Aber dennoch, wir haben als Beter Privilegien. Der neutestamentlichen Gemeinde sagt Petrus das so in 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, Gottes eigenes Volk. Das ist ein Zuspruch. Und trotzdem sind wir Knechte, trotzdem sind wir in der Nachfolge, trotzdem sind wir bei unserem Herrn. Und wenn wir das sind, dann sind wir das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, Gottes eigenes Volk. Darum möchte ich nochmal die Punkte der Predigt zusammenfassen, auch in Fragen kleiden. Wo hat Gott mich angesprochen in der vergangenen Woche? Wo spricht er mich in der kommenden Woche an? gehe ich mit offenen Ohren in diese neue Woche? Denken wir daran, Gebet ist Antwort. Wenn er uns anspricht, antworten wir. Kommt es zu Lockerungen oder nicht, können wir wieder zurück in das alte oder alltägliche Leben? Warum Dinge verschieben? Kann mit Corona nicht auch jetzt schon mitten im Lockdown etwas Neues beginnen? Beten wir. Gebet ist Neustart. Wenn wir beten, kann etwas neu anfangen. Und wie ernst ist es mir mit dem Beten? Darf es mich auch etwas kosten? Zeit, Geld, persönlicher Einsatz? Gebet ist Nachfolge. Gebet hat Konsequenzen. Gebet heißt nicht, ich gebe es ab und es geht mich nichts mehr an. Und schließlich genießen wir auch die Privilegien, die wir Beter haben. Ich sage nochmal, Nähe, das ist ja ein aktuelles Thema, wir müssen ja eher Abstand halten, aber Nähe, die Gott schenkt, die uns keiner nehmen kann, Schutz, den wir in ihm haben und ihm können wir vertrauen. Und darum möchte ich noch einmal unter dem Stichwort Knecht die Psalmisten, die Psalmbeter zu Wort kommen lassen. Aus Psalm 86, Vers 2. Bewahre meine Seele, denn ich bin dein. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. Und ein weiterer Gebetsvers, Psalm 116, Vers 16. Ach Herr, ich bin dein Knecht. Ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd. Du hast meine Bande zerrissen, du hast meine Fesseln zerrissen. Du hast mich frei gemacht. Amen.